Cyborgs, Rap und freier Wille, Politik und Populismus, Spiritualität und Ethik, Tod und Teufel oder heute eher vermutlich Kind und Kegel. Mein Gegenüber lacht hier schon. Ein Podcast mit Menschen, die was zu sagen haben. Hier ist Erleuchtung garantiert. Ich bin Dorothea Lüttekens, Religionswissenschaftlerin an der Theologischen und Religionswissenschaftlichen Fakultät der Universität Zürich. Und mir gegenüber sitzt Caroline Schur. Du bist Professorin für Sozial- und Kulturgeografie an der Universität Bern. Und du wirst heute einen Vortrag halten in einer Vortragsreihe von einem Forschungsschwerpunkt zur Reproduktionsmedizin, an dem auch unsere Fakultät beteiligt ist. Und bei der Vortragsreihe geht es um Fortpflanzung im Spannungsfeld von Medizin, Religion und Politik. Genau. Stimmt, oder? Du schaust mich so fragend an.
Ja, herzlichen Dank und ich freue mich sehr, hier zu sein.
Ja, herzlich willkommen. Du, Reproduktion, eben das ist so das Kernthema von diesem Forschungsschwerpunkt, an dem eben auch einige Mitglieder der Fakultät hier beteiligt sind. Da geht's beim Menschen ja bisher zumindest nicht ohne Schwangerschaft ab, also Schwangerschaft von Frauen. Und das ist ein ziemlich umschnittenes Thema, also sowohl im Hinblick auf Entscheidungsfreiheit von Frauen für oder gegen eine Schwangerschaft, aber es ist ja auch umstritten, wer wann eigentlich was darf, wenn es darum geht, schwanger zu werden oder wenn Menschen ein Kind bekommen möchten. Und das ist mir nochmal auf anderen Ebenen deutlich geworden, als ich mich mit deiner Forschung beschäftigt habe. Und wenn ich das richtig gelesen habe, interessiert dich da im Speziellen auch, welchen Körpern, wie du schreibst, zugestanden wird, überhaupt Kinder zu bekommen. Stimmt das? Also habe ich das richtig verstanden?
Genau. Und in unserer Forschung geht es eigentlich vor allem darum, wie Fragen von Fruchtbarkeit oder Reproduktion mit Fragen der Politik auch zusammenhängen. Und ich denke, man sieht aktuell ja sehr schön in verschiedenen Debatten, auch in der Abtreibungsdebatte zum Beispiel in den USA, wie stark umstritten dieses Thema ist. Und dass dieser feministische Slogan, das Private ist politisch, und wenn man so an die alten feministischen Kämpfe denkt, eben momentan wieder eigentlich hochaktuell ist. Und das steht eigentlich auch im Zentrum unseres Forschungsprojekts Reproductive Geopolitics, also reproduktive Geopolitik, wo es darum geht, wie unterschiedliche Politiken wirklich auf allen verschiedenen Ebenen lokal, national, international, die Reproduktionsfähigkeit von Frauen zu kontrollieren versuchen und auch zu regulieren.
Wie bist denn du überhaupt auf dieses Thema gekommen? Das ist ja nicht so naheliegend. Also ich finde, du hast klar recht. Also Abtreibungspolitik im Augenblick in den USA ist brisant. Wir haben Pro-Life ja auch in Zürich. Also das liegt quasi auf der Straße. Aber Geopolitik und Reproduktion oder Fruchtbarkeit ist jetzt kein Thema, was so unmittelbar präsent ist.
Genau, also ich bin selbst eben Geografin und im Laufe des Studiums auf die feministische Geografie gekommen, wo es eben sehr stark um die Frage geht, dass der Körper ja eigentlich auch als Raum verstanden werden kann, in dem das Verhältnis von Macht und Raum auch ausgehandelt wird. Und bin dann am Ende meiner Dissertation auf der Suche nach einem neuen Thema für die Postdoc-Phase eigentlich auf das Thema Leihmutterschaft gestoßen. Als ein Phänomen, wo eben transnationale Beziehungen sozusagen das Kinderbekommen rekonfigurieren über Grenzen hinweg. Und fand es sozusagen aus einer geografischen Perspektive sehr, sehr spannend zu
Kannst
sehen.
Kannst du ganz konkretes, nur ganz kurz, weil das ist ja eigentlich nicht das Thema von heute, aber was heißt geopolitisch konfigurieren, also für Leute, die jetzt keine Geografinnen oder Geografen sind.
Genau, also in so einem Forschungsprojekt jetzt geht es eigentlich vor allem darum, wie transnationale, internationale Beziehungen, also wie internationales Migrationsrecht zum Beispiel oder auch Zugang zu Gesundheit oder Bevölkerungspolitiken die Entscheidungen, Kinder zu bekommen oder nicht zu bekommen, beeinflussen, so ganz kurz gesagt.
Ja.
Und in dem vorigen Projekt zur Leihmutterschaft ging es eben darum, wie quasi ein Kind wie so zusammengesetzt wird, eigentlich fast wie auch so quasi in der Industrie, wie ein Auto aus verschiedenen Teilen, die von unterschiedlichen Lieferketten aus verschiedenen Ländern kommen, gemacht wird, sozusagen auch das Kind eigentlich wie so eine internationale Lieferkette entsteht. Also zum Beispiel von einer Eizellenspenderin, die aus den USA kommt, dann wird es ausgetragen von der Leihmutter in Mexiko und die Eltern kommen vielleicht aus Spanien. Also wie hier so Körper aus ganz verschiedenen nationalen Kontexten zusammenkommen, um dann quasi ein Kind zu erzeugen.
Also die sozialen Eltern kommen aus Spanien. Die Eizelle kommt aus den USA. Die Frau, die das austrägt, lebt in Mexiko. Und die Samenspende kommt aus Holland.
Genau, zum Beispiel. Oder sie kann natürlich auch von den sozialen Eltern kommen, genau.
Und jetzt hast du vorhin gesagt, dass gerade aus einer feministischen Perspektive das Verhältnis oder das Zusammendenken von Körper und Macht eine wichtige Rolle für dich spielt.
Genau, also es ist bei uns quasi so die Frage, wer bestimmt sozusagen über diese Entscheidungsfähigkeit dieses Körpers. Und aus einer feministischen Perspektive geht es eigentlich sehr stark um Empowerment und Autonomie, also autonome Entscheidungen zu treffen. Und was uns über die letzten Jahre sehr, sehr stark beschäftigt hat, inwieweit diese Entscheidungen, die, denke ich, in vielen Fällen sehr, sehr oder eigentlich sehr autonom gefällt werden und auch durchaus als eine, ein Empowerment gesehen werden können, trotzdem auch von globalen Ungleichheitsverhältnissen geprägt sind, also durch ungleiche Machtstrukturen, aber natürlich auch ökonomische Verhältnisse.
Und die Entscheidungen, das sind dann alle Entscheidungen, also sowohl die Entscheidung, ich bin bereit, eine Eizelle zu spenden, genau, wenn ich dafür so und so viel Geld zum Beispiel bekomme oder die und die medizinische Versorgung bekomme, dann bin ich bereit, als Leihmutter zu, wie sagt man dann, agieren, funktionieren?
Ja, oder zu arbeiten.
Zu arbeiten. Da merkt man schon, oder? An den Verben, dass man sofort merkt, dass ich so etwas nervös werde, ins politische Fahrwasser gerate oder ins feministisch-politische Fahrwasser gerate, ja.
Genau, und es hat uns, hat mich selbst auch sehr interessiert, weil ich gerade dieses Thema Leihmutterschaft aus feministischer Perspektive sehr spannend finde. Einerseits ermöglicht es ja Reproduktion außerhalb dieser heteronormativen, also Mann, Frau, man bekommt ein Kind, es ermöglicht so neue Familienformen auch.
Also zwei Männer können ein Kind
oder
bekommen.
Auch ein Alleinmann oder in welcher Konstellation auch immer. Und gleichzeitig besteht eben schon die Gefahr auch so einer neuen Form der patriarchalen Ausbeutung.
Finde ich ziemlich naheliegend, ja.
Genau, das heißt, man hat eigentlich so ein Spannungsverhältnis, das sehr interessant ist und es war auch in unserer eigenen Forschung sehr interessant. Wir waren sehr aktiv jetzt in der Debatte zur Legalisierung der Eizellenspende hier in der Schweiz auch mit unseren Forschungsergebnissen. Und dass wir hier dann oft so quasi in die rechtspopulistischen oder auch rechtskonservativen Ecken unsere Argumente teilweise auch aufgenommen wurden, weil wir eben sehr stark auch davor gewarnt haben vor diesem Ausbeutungscharakter und diese Frage eben, wer sind diese Frauen, die Eizellen auch spenden und wer kümmert sich dann auch quasi um diese Risiken, die diese Frauen gesundheitlich auch tragen.
Kannst du das irgendwie ein bisschen konkretisieren, weil davon weiß man ja wenig, wenn man nicht selber damit mal konfrontiert war. Wie kann man sich das vorstellen? Also in welcher Situation ist eine Eizellenspenderin? Was sind Argumente, das zu tun? In welchen Ländern oder in welchem Land zum Beispiel ist sie? Welche rechtlichen Rahmenbedingungen sind das? Also wo spielen da genau diese Machtverhältnisse eine Rolle? Es muss ja auch irgendeinen Vorteil für die Frau haben, die dazu bereit ist.
Genau, also momentan in Europa ist die größte Eizellenspende-Industrie, würde ich wirklich auch sagen. Wir haben das eben auch sehr stark aus einer wirtschaftsgeografischen Sicht untersucht. In Spanien, es gilt wirklich so als Eldorado des Reproduktionsmedizin-Tourismus. Und wir haben auch für das Bundesamt für Gesundheit in der Schweiz eine Studie gemacht, die das eigentlich auch für die Schweiz belegt hat, dass ein ganz Großteil der Frauen dorthin geht. Und die Gründe können sehr divers sein. Also in den meisten Fällen gibt es eben ein Fruchtbarkeitsproblem, das einerseits wirklich aufgrund von einer Krankheit sein kann, aber eben auch ganz oft aufgrund des Alters der Frauen, dadurch, dass Reproduktion immer mehr nach hinten verschoben wurde.
Also wenn ich als Frau kein Kind bekommen kann, zum Beispiel, weil ich jetzt schon 55 bin oder aus anderen medizinischen Gründen, dann ist es eine Lösung, nach Spanien zu gehen, weil dort andere Frauen bereit sind, ihre Eizelle zu spenden.
Genau. Und dort ist es wirklich die Frauen, die dort die Eizellen spenden, das war eben auch ein Teil von unseren Untersuchungen, das sind einerseits Studierende, also Studentinnen, dann aber auch natürlich Migrantinnen, die auch nach der ökonomischen Krise in Spanien 2008 in prekären Verhältnissen leben und das wirklich als Zusatzeinkommen oder manchmal auch wirklich so als Job dann auch sehr regelmäßig machen.
Und wo ist das Risiko und die Ausbeutung?
Genau, denn das Risiko besteht darin, also die amerikanische Gesellschaft für Reproduktionsmedizin empfiehlt, dass man eigentlich nicht mehr als 10-mal sozusagen Eizellen spenden soll.
Strengt es den Körper so an?
Es strengt den Körper so an. Es gibt einerseits die Hormone, die man nimmt, damit man mehr Eizellen produziert. Also der Körper verliert dann im Zyklus mehr Eizellen, als es im normalen Zyklus der Fall wäre, um es quasi auch wie ökonomisch
also das lohnt, zu machen. Also dass konkret, sich lohnt,
genau. Das heißt, man hat einerseits die Hormone, die man nimmt dann kann es einfach zu einer verfrühten Menopause führen oder eben auch zu erhöhtem Krebsrisiko.
Das Problem ist, aber erhebliche Risiken.
Das war immer wieder die Kritik in unseren Arbeiten, dass es eigentlich quasi keine Studien gibt zu den Spenderinnen selber und dass die meisten Studien, die sich quasi mit diesen Risiken beschäftigen, Studien sind, die quasi mit Frauen gemacht wurden, die normal IVF-Behandlungen machen, also In-vitro-Fertilisation oder künstliche Befruchtungen. und die das aber in wenigsten Fällen so oft machen. Man hat dann also eine ganz andere Populationsgruppe. Ja. Und es gibt eben einfach sehr, sehr wenig oder eigentlich gar keine Studien zu den Spenderinnen selbst und wie sich es da das Risiko auswirkt.
Ist ja
und
auch,
dann, also vielleicht auch das letzte Risiko ist tatsächlich noch, dass unter Vollnarkose diese Eizellen entnommen werden.
Ja.
Und ich denke, hier ist auch der große Unterschied hin zur Spermienspende. Also in der Schweiz war das Argument ja, die Spermienspende erlaubt. Das ist eigentlich eine Ungleichbehandlung, also auch Eizellenspende. Das war so ein Gleichstellungsargument. Aber ich denke, der Vergleich hinkt hier eben, weil es doch ein unterschiedlicher medizinischer Eingriff ist.
Also, Spermienspende ist kein Eingriff, genau. Ich meine, das ist ein Gang in einen
Raum. Ich denke, da ist auch quasi aus medizinethischer Sicht das Problem, dass man ja eigentlich einen medizinischen Eingriff macht, obwohl es quasi, man spricht immer von Drittpersonenreproduktion, weil es eine dritte Person betrifft. Mhm. Und es ist eigentlich quasi von der Medizinethik her, übersteigt das eigentlich quasi sozusagen auch das, was die Medizin, was in der Medizin zugelassen ist. Weil es geht nicht darum, den eigenen Körper zu heilen, sondern von anderen Körpern.
Ja, und ich stelle mir das gar nicht so einfach vor als eine politisch denkende Wissenschaftlerin, die du ja bist. Mhm. Also das geht mit dem Feminismus ja auch gar nicht ohne, in einem gewissen Rahmen. Dann zu merken, dass die eigenen Argumente, die man jetzt gar nicht aus einer rechtspolitischen Überlegung her sozusagen entwickelt, dass die dann da aufgegriffen werden in einem Spektrum, wo man sich nicht wiederfinden möchte.
Genau. Und es war wirklich sehr interessant, weil wir sozusagen dann teilweise eben noch sehr stark in diesen Debatten oder in diesen Positionen dann eigentlich was wiedergefunden haben.
Aber das, was womit ich ja angefangen habe und was mich eben auch interessiert, ist deine Überlegung, welchen Körpern wird überhaupt Reproduktion oder Fruchtbarkeit zugestanden oder nicht. Und in eurem Projekt geht's um eben Wanderarbeiterinnen in Spanien, es geht um indigene Frauen in Mexiko, es geht um asylsuchende Frauen in der Schweiz. Gerade im letzten Punkt, weil wir sitzen nun mal in der Schweiz, glaube ich, ist das ein Kapitel, wovon viele nichts wissen. Und dann ist ja aber auch naheliegend, wie ist das bei Frauen, die als behindert gelten oder sich selber vielleicht auch so erleben?
Genau, also es sind alles, vielleicht nochmal, das auch die Zusammenschau, diese drei Projekte, möchte eben genau das aufzeigen oder dieser Frage nachgehen, wem wird diese Zukunft zugesprochen und wem wird sie auch abgesprochen. Und ich denke, man sieht es in dem Projekt in Mexiko sehr gut, wo es ein sehr, sehr langer Diskurs ja der Bevölkerungspolitik war, der vor allem die indigenen Bevölkerungsgruppen adressiert hat, die eben weniger werden sollten, wo ganz klar bis heute noch, wo es noch immer noch Quoten gibt von Frauen, also wirklich die Anzahl von Frauen, die sterilisiert werden sollen pro Monat in der Region.
Was heißt, die sterilisiert werden sollen? Also, das Kapitel ist ja in der Schweiz jetzt zumindest, hoffe ich mal, endgültig vorbei seit einigen Jahrzehnten.
Genau,
Zwangssterilisation.
Genau, das eigentlich würde man auch sagen, auch in Lateinamerika war es halt, das war so der eine der Vorzeigeregionen ja für die ganzen Bevölkerungsprogramme, dachte man, das ist vorbei. In Peru wurde das auch aufgearbeitet und unsere aktuelle Forschung zeigt aber, dass es in Mexiko auch bis heute noch stattfindet. Also, dass es bis heute auch noch diese Kampagnen für Sterilisierung gibt, wo dann wirklich konkret in die Dörfer gegangen wird und Frauen gesucht werden, die vorher identifiziert werden, mit einem gewissen Alter, mit einem gewissen Profil.
Die dazu gedrängt werden, sich quasi freiwillig überredet werden.
Genau. Und ich denke, in der Schweiz ist es mit den Asylsuchen noch mal ein bisschen eine andere Problematik. Gibt es keine Zwangssterilisation, Gott sei Dank. Ich denke, hier ist interessant zu sehen, dass die Müttersterblichkeit und auch die Kindersterblichkeit immer noch sehr viel höher ist als der Schweizer Durchschnitt. Was eben mit der fehlenden gesundheits- oder gynäkologischen Versorgung vor und nach der Geburt zusammenhängt. Und das hängt wieder sehr stark mit der Asylpolitik zusammen, dass die Frauen auch bis kurz vor der Geburt oft immer noch von Unterkunft zu Unterkunft gebracht werden.
Also nicht die Zeit, während sie auf der Flucht sind, sondern
wirklich tatsächlich
von der Zeit,
in der Schweiz,
sie schon in der Schweiz mit einem hervorragenden Gesundheitssystem angekommen sind.
Genau, wo sie eigentlich auch Zugang haben, aber dann eben aufgrund von einfach diese Logik des Asylwesens, das sehr schnelle räumliche Wechsel mit sich bringt, auch zwischen den föderalen Zentren und den kantonalen Unterbringungen. Einerseits und natürlich auch Sprachprobleme und überhaupt auch das zu wissen, wer sind die Ansprechpersonen und natürlich dann nochmal die eigenen kulturellen Ängste, teilweise auch der Frauen, dass das eben dazu führt, dass diese Versorgung extrem schwierig ist. Und wir haben es hier gesehen, dass es ein Kollektiv von freiwilligen Hebammen gibt, die diese Betreuung eigentlich auch quasi ehrenamtlich leisten. Also auch sehr interessant, dass es oft dann eigentlich über die staatliche Leistungen hinausgeht und es als Engagement gemacht wird. Aber selbst, dass es auch für diese Hebammen sehr, sehr schwierig ist, überhaupt zu wissen, wo die Frauen sind und ihnen zu folgen.
Wir haben übrigens ein Forschungsprojekt bei uns am religionswissenschaftlichen Seminar, das sich auch beschäftigt mit Doulas im Zusammenhang von Asylzentren. Also nicht medizinisch professionellen Geburtsbegleiterinnen.
Genau, aber ich denke, das ist sehr wichtig. Ja. Also jede Hilfe, denke ich, ist da auf jeden Fall sehr wichtig. Und dann führt es natürlich auch noch dazu, dass die Ausschaffung wenige Wochen nach der Geburt in der Schweiz auch wieder zugelassen ist. Das ist ein sehr, sehr kurzer Schutzstatus, der quasi viel weniger ist als der Mutterschutz in der Schweiz. Mhm. Also dass natürlich hier auch wieder sehr große Risiken einhergehen.
Du hast auf deiner Homepage auch den Hinweis gegeben, dass es eben heute weniger staatlich verordnet ist, zumindest offiziell, weniger Eugenikprogramme, wie dann vor allen Dingen zu faschistischen Zeiten in Deutschland, aber ja auch in der Schweiz, auch in Österreich gibt. Dafür aber immer noch staatliche und religiöse Organisationen da mitsprechen. Und das finde ich jetzt natürlich in unserem Kontext schon sehr spannend, inwiefern religiöse Organisationen.
Genau, also man sieht das zum Beispiel in Mexiko. Wir haben eben ja lange Zeit zur Leihmutterschaft in Mexiko geforscht und da konnte man das sehr gut sehen, dass am Anfang war das Thema Leihmutterschaft so gar nicht gesellschaftlich adressiert. Es hat so unter der Hand, es war kein Schwarzmarkt, weil es war eigentlich wie legal in dem einen Staat, aber es hat so unter der Hand so ein bisschen stattgefunden. Und dass dann, als das größer wurde und immer mehr vor allem auch Homosexuelle, also schwule Paare aus Europa, aus Nordamerika gekommen sind, man gemerkt hat, dass es auch dann so ein gesellschaftliches Problem oder gesellschaftliche Diskussion gegeben hat, wo dann eben sowohl konservative Kräfte als auch vor allem die katholischen Kräfte nochmal sehr stark versucht haben, hier zu regulieren. Und es kam dann auch zu einem Verbot für diese internationalen
Leihmutterschaftstourismusaktionen.
Und ich denke, also mir geht es jetzt auch gar nicht darum, wir sind selbst, denke ich, auch in dieser Debatte finden wir das extrem schwierig, klar zu sagen, was sollte verboten werden, was sollte erlaubt werden. Ich finde, diese Regulierung ist ein sehr, sehr schwieriges Unterfangen. Aber ich denke, es war interessant zu sehen, wie hier verschiedene Kräfte auch einfach mit reinspielen. Und das kann man bei Leihmutterschaft sehen, man kann es bei der Abtreibungsdebatte sehen, man kann es bei den Sterilisationen sehen, dass hier immer nicht nur quasi die Politiker und Politikerinnen eine Rolle spielen, sondern auch ganz andere Akteure, auch wirtschaftliche Akteure, also wenn man die Pharmaindustrie denkt. Ich habe erst jetzt auch heute Abend für den Vortrag nochmal gesehen, dass eben in den 70er Jahren die Albert-Schweitzer-Stiftung und Ärzte waren, die quasi darüber nach Mexiko kamen und auch die Sterilisationen durchgeführt haben. Also Sie sehen hier diese internationalen Verflechtungen.
Also Albert-Schweitzer-Stiftung ist natürlich für die, die Albert Schweitzer nicht kennen. Er war Theologe, er war Mediziner, er war ein sehr offener, liberaler Theologe mit einem großen Blick auch für Ungerechtigkeit, hat sich sehr eingesetzt für Solidarität, sehr eingesetzt auch für gegen den Krieg, für den Pazifismus und aber auch das ist offensichtlich eine gewisse Ambivalenz.
Genau, und ich denke, es zeigt ja auch einfach, dass diese Bevölkerungsprogramme in einem bestimmten Kontext entstanden sind. Ne? So irgendwie im Kalten Krieg, wo es wirklich darum ging, geopolitische Stabilität zu schaffen und wo diese Überbevölkerung oder Hyperfruchtbarkeit auch als ein geopolitisches Risiko für Sicherheit ja auch gesehen wurde. Und ganz stark natürlich in der modernistischen Entwicklungslogik, wo es darum ging, weniger Kinder führen dann quasi auch zu besserer Schulbildung, bessere Ernährung. Also deswegen, ich denke, dann darf das jetzt auch so retrospektiv gar nicht so verurteilen, sondern in diesem Moment hat es natürlich auch sehr zu den Logiken gepasst, die in dieser Zeit dominiert haben.
Ja, es ist ja auch eine Ambivalenz. Also ich denke, wenn christliche Organisationen, Kirchen sich dafür einsetzen, dass diese Reproduktionsindustrien, wie du es vorhin genannt hast, oder Märkte kritischer reflektiert werden und womöglich die Personen, die da unter die Räder kommen können, besser geschützt werden, dann ist das ja etwas sehr ehrenwert, hört sich so komisch an, aber dann finde ich das sehr nachvollziehbar. Ich finde interessant, dass wieder so ein Beispiel ist, wo das so zweischneidig sein kann.
Also
so
religiöse, genau, und ich denke, das sieht man auch, also dann auch interessant bei der Frage, warum werden bis heute noch Sterilisationen als das Hauptverhütungsmittel in Mexiko verwendet? Das hat auch mit der Geschichte zu tun. Und aber auch die Frage, wem wird es angeboten und wem nicht? Und welchen Frauen wird vielleicht eher die Pille oder andere Verhütungsmethoden sozusagen noch angeboten? Und wir sehen jetzt momentan vor allem auch in Afrika, dass hier eben auch die Pharmaindustrie extrem auf diese Langzeitlösungen, auf diese Implantate setzt. Das ist natürlich auch ein Absatzmarkt. Aber wo eben auch die Idee ist, ist dann so eine eher langfristige Sache und nicht wie bei uns, wo vielleicht viele eher so Methoden verwenden, die nicht so endgültig und langfristig sind.
Bei dir spielt Gerechtigkeit schon auch ein wichtiges Thema,
sehr wichtig.
Oder?
Wir arbeiten auch sehr stark mit dem Thema, also mit dem Konzept reproduktive Gerechtigkeit.
Was verstehst du denn darunter? Also heißt das, eigentlich hat jeder Mensch ein Recht darauf, Kinder bekommen zu können oder Kinder zu haben?
Das ist eine sehr gute Aufhänger. Also das Konzept reproduktive Gerechtigkeit geht eigentlich zurück auf die schwarze feministische Bewegung in den USA, die das eigentlich als Gegendebatte zu der Abtreibung der eher weiß, von weißen Feministinnen geprägten Abtreibungsdebatte in den 90er Jahren wie entwickelt und groß gemacht hat. Und sie sprechen eigentlich von vier Rechten, also das Recht, ein Kind zu haben, das Recht, sich zu entscheiden, kein Kind haben zu können, das Recht, die Kinder in guten Bedingungen, auch gesunden Kontext aufwachsen zu können und das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung.
Aber inwiefern haben Sie sich denn da gegen den weißen Feminismus gewendet? Die hätten ja, hoffe ich mal, das Gleiche gefordert.
Genau, ich glaube, ja, aber in der weiße Feminismus, da ging es ja eben sehr stark um diese Abtreibungsdebatte. Und ich glaube, den schwarzen Frauen ging es darum, auch zu zeigen, für uns ist es gar nicht so selbstverständlich, überhaupt das Recht haben, Kinder zu bekommen. Wenn man in die Sklaven oder auch quasi in diese Debatten denkt, war das nochmal ein anderer, ich denke, eine andere Diskussion. Und vielleicht auch ganz wichtig, nochmal aufzuzeigen, dass für die schwarzen Frauen die sozialen und strukturellen Ungleichheiten, also überhaupt den rechtlichen Zugang, den Gesundheits-, also Zugang zu einem Spital zu haben, gar nicht so selbstverständlich war. Und deswegen ging es quasi darum, die Debatte, die sehr stark auf Abtreibung fokussiert war, nochmal zu erweitern und zu öffnen und stärker auch auf diese strukturellen Ungleichheiten.
Also es war sozusagen die Entscheidungsfreiheit gegen eine Schwangerschaft, aber auch die Entscheidungsmöglichkeit für eine Schwangerschaft.
Genau, also überhaupt dieses Recht, auch als sich als Mutter verstehen zu können oder als Eltern verstehen zu können.
Aber ich frage jetzt
und jetzt ganz spannend die Verbindung zur Leihmutterschaft, weil dieses Recht auf das Kind eben ganz stark eben auch vor allem aus dem LGBTQ-Lager als Recht verstanden wird und quasi auch als Legitimierung dafür, warum dann Eizellenspende oder Leihmutterschaft quasi auch eingefordert wird und eben auch vor die Legalisierung politisiert wird. Und denke ich, da muss man eben schon nochmal diesen Schritt machen, zu sagen, ja, das Recht hört da auf, wo es dann quasi oft von dem anderen, von der dritten Person abhängt.
Ja.
Wo quasi der Körper, die Reproduktionsfähigkeit oder die reproduktiven Körperteile einer dritten Person mit involviert sind. Die potenziell langfristige medizinische oder auch kurzfristige Folgen oder negative Effekte haben kann.
Mhm.
Und ich denke hier, und das ist aber auch sehr umstritten, auch innerhalb quasi dieser Black Queer Community, wie mit diesem Konzept umgegangen werden kann.
Und dann
ob es quasi dieses Recht auf Kind gibt. Und ich denke aber, was eigentlich das ursprüngliche Konzept der reproduktiven Gerechtigkeit geht es ja darum, dieses Recht, sich zu entscheiden überhaupt, weniger quasi dann das Recht ist dann tatsächlich auch zu haben.
Ja.
Vielleicht noch ein wichtiger.
Also sozusagen das Recht oder zu verhindern, dass bestimmten Personengruppen das Recht abgesprochen wird, ist nochmal zu unterscheiden von der Forderung, dass ich mein Recht auf gegebenenfalls auf Kosten anderer auch durchsetzen kann.
Ich denke, was da vielleicht nochmal ganz, ganz wichtig ist zu betonen, und das ist auch für uns in der Forschung ein ganz wichtiges Anliegen, das Recht auf Kind heißt ja auch nicht unbedingt das Recht auf das eigene genetisch verwandte biologische Kind.
Ja.
Und ich denke, das ist auch sehr interessant, eben gerade wenn man diese Queer Parenting anschaut, das eigentlich ja ganz lang aus der LGBT-Bewegung diese Idee kam, der Regenbogenfamilie, wo eben die Biologisierung
kritisiert wurde
und eben auch, finde ich, ja sehr der Vorreiter war auch für diese soziale Elternschaft. Und dass durch die Reproduktionstechnologien jetzt durch die Hintertür diese Biologisierung eigentlich wieder reinkommt und das wieder extrem wichtig wird. Obwohl ja dann eben oft eben noch eine Samenspende oder Eizellenspende und auch hier natürlich epigenetisch gesehen auch die Leihmutter. Es wird immer so getan, als ob die wie so gar keinen Einfluss dann hat auf das Kind. Aber mittlerweile zeigt die Forschung
dass das
auch nicht so ist. Und ich denke, also genau dieses Gegenüberstellen zwischen biologische und soziale Elternschaft ist hier auch nochmal sehr wichtig.
Das heißt,
gerade in den Black, von den Black Communities, da ging es ja einem sehr stark auch um die soziale Elternschaft. Das ist sehr stark, das ist ja auch so ein Community-Projekt war, die Kinder in der Community zusammen, dass die Kinder nicht weggenommen werden. Wenn wir jetzt auch in die Indigenen gedacht haben, die dann in ihre Kinderheime kamen oder auch in die schwarzen Kinder. Genau, die quasi dann in
also das Recht auf ihre bereits vorhandenen Kinder wurde ihnen abgesprochen.
Genau.
Im Grunde genommen wird da ja aber schon ziemlich schnell dann deutlich, wie komplex das Thema ist im Hinblick auf die Dynamik, die auch mit dieser Betonung des Rechtes oder der Forderung nach einer genetischen Reproduktion bis, ja, also dann in diese Form von, ich weiß jetzt nicht genau, wie ich das gut ausdrücke, aber es kommt ja dann schon schnell wieder
neugenische Komponente.
Genau. Ja, danke. Genau, das war jetzt auch kein Zufall, dass ich mir so schwer tue damit. Ja. Und
genau, es war auch ein Teil, also meine Doktorandin Laura Perler, die hat eben so Eizellenspende in Spanien promoviert und es war auch so, denke ich, ein sehr wichtiger Beitrag ihrer Forschungsarbeit, die eben gezeigt hat, wie durch die Normalisierung von Reproduktionstechnologie auch die Normalisierung von Reprogenetik stattgefunden hat.
Vielleicht kannst du erst also mal kurz ganz erklären, was ist Eugenik und was ist Reprogenetik?
Genau, also in dem Fall geht es wirklich darum, dass die Eizellenspenderinnen genetische Tests unterlaufen haben, um zu schauen, ob sie irgendwie genetischen Erbkrankheiten haben. Und das ist auch sehr stark auch von der Forschungsseite im Entwicklungsstadium. Mhm. Das heißt, dieser Katalog wird auch ständig erweitert. Und in ganz vielen Fällen sind es einfach Wahrscheinlichkeiten. Wie hoch ist es die Wahrscheinlichkeit, dass man eine bestimmte genetische Krankheit hat? Und dass sozusagen die Kliniken sich eigentlich auch absichern oder aus Angst, dass die Eltern, wenn sie dann ein Kind bekommen, dass sie quasi in dieser Klinik auch teuer bezahlt haben, ein Kind bekommen, das nicht gesund ist. Und es gibt ein sehr schönes Zitat von einem Arzt, der sagt, momentan kommen die Eltern, die kein Kind haben können, langfristig werden die Eltern kommen, um ein gesundes Kind zu haben.
Ja.
Also genau ganz stark die Idee, es geht nicht nur darum, überhaupt ein Kind zu haben, sondern es geht darum, ein gesundes Kind zu haben.
Ja.
Und wir sehen in Spanien, dass das Down-Syndrom quasi eigentlich nicht mehr existent ist und das hängt eben sehr stark auch mit der zunehmenden pränatalen Diagnostik zusammen. Und eugenisch ist vielleicht als Begriff sehr schwierig, ist auch sehr stark diskutiert, ob man den in dem Kontext noch verwenden soll oder nicht, weil es eben ja nicht mehr um diese staatlich gelenkten Programme geht. Das ist ja nicht der spanische Staat, der sagt, wir wollen das Down-Syndrom, das es nicht mehr gibt und wir machen Programme, sondern es ist eigentlich durch diese verschiedenen medizinischen Verfahren dann diesen Effekt in der Gesellschaft hat.
Und das Problem besteht doch eigentlich darin, dass damit Menschen, die das Down-Syndrom haben, abgewertet werden.
Genau, abgewertet einerseits das und noch viel mehr. Also wir sehen das in den USA, dass dann zum Beispiel auch die Krankenkasse sagt, ja, wenn sie diese Tests nicht gemacht haben, dann bezahlen wir auch später die Gesundheitsbehandlung nicht. Ja. Also dass wir dann in der Ökonomisierung das Gesundheitssystem auch die Folgen
tragen. Also man ist verpflichtet dazu, ein gesundes Kind zu bekommen.
Genau.
Und das geht dann so weit, wenn ich schwanger bin mit einem Kind, was nicht nach bestimmten Maßstäben gesund ist, ich dann gegebenenfalls irgendwann dazu verpflichtet werde, es abzutreiben.
Genau, oder dass man als verantwortungslose Mutter auch gestempelt wird, wenn man sich quasi gegen die Tests wehrt. Ist mir selbst auch passiert bei uns im letzten Kind, wo die Frauenärztin wirklich zu mir sagt, ich wäre verantwortungslos, dass ich diese Tests nicht mache, bis ich ihr erklärt habe, dass ich mich die letzten 10 Jahre in der Forschung damit beschäftigt habe und es sehr bewusst entschieden habe.
Ja, also ich habe mich damals genauso entschieden und es war auch eine Irritation und für mich dann eher so die Frage, ja, was hätte es denn für eine Konsequenz für mich? Und wenn ich von vornherein nicht bereit bin, eine bestimmte Konsequenz zu ziehen, dann macht es ja für mich auch nicht unbedingt Sinn, diesen Test zu machen.
Genau.
Ob ich damals blauäugig war oder nicht, ist für mich im Nachhinein schwer zu beurteilen.
Genau, und ich denke aber, dass was schon wirklich problematisch ist, dass es auch hier in der Schweiz, denke ich, es gab ja die Abstimmung dazu, viel zu wenig öffentliche Diskussion darüber gibt, über diese Technologien, dass die so irgendwo in der Klinik passieren, aber dass es eigentlich ganz wenig gesellschaftliche Diskussion darüber gibt, was das langfristig auch oder wie wir als Gesellschaft damit umgehen. Und was das bedeutet auch für uns als Gesellschaft, wenn wir diese Technologien, was jetzt mittlerweile schon der Fall ist, wenn es zur Routine wird und zur Normalität.
Und die Frage ist ja auch, wo ist die Grenze? Genau. Also bei einigen schweren Behinderungen würden wahrscheinlich 95% der Menschen sagen, es ist klar, aber wie weit geht das? Also Kurzsichtigkeit würden wir jetzt wahrscheinlich noch nicht als Behinderung ansehen. Mhm. Aber das ist ja letztendlich relativ.
Genau, und man kann es natürlich auch in die andere Richtung sehen. In China erlebt man das schon, dass dann Kinder quasi auch gezielt oder bestimmte Veranlagungen auch wie Sportlichkeit oder so Begabungen quasi auch gezielt gesucht oder gezüchtet schon werden fast. Also es kann natürlich auch in die andere Richtung, sehen wir das natürlich auch. Diese Selektivität.
Gut, aber da ist noch offensichtlicher,
genau,
dass das ein Problem
ist. Das
ist
die andere Richtung.
Genau. Ja. Du, zum Abschluss, gibt es Aspekte von deiner Forschung her, wo dieses Thema Religion nochmal eine Rolle gespielt hat?
Immer wieder. Also wir hatten es nie im Zentrum unserer Untersuchungen. Das hängt vielleicht auch mit der Geografie zusammen. Es gibt zwar eine Religionsgeografie, aber genau.
So ein bisschen Stiefkind leider.
Aber es war doch immer wieder, gerade im mexikanischen Kontext, wo Religion eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt, war das sehr prominent. Sowohl bei den Leihmüttern und Eizellenspenderinnen selber, als auch bei dem Klinikpersonal, die eigentlich ganz oft das Thema Religion angesprochen haben. Und spannend ist, dass eben auch ganz oft dieses Gefühl war, ja, wir machen das medizinisch, aber am Ende entscheidet es Gott, ob das Kind dann was wird und ob es wirklich dann zu einem Kind kommt. Also dass eigentlich sehr oft auch in diesem medizinischen Kontext das Religiöse eine sehr, sehr große Rolle gespielt hat. Und
also man hat nicht das Gefühl, man greift sozusagen in die Schöpfungsordnung ein oder in die Entscheidungsfreiheit Gottes, sondern man tut so viel man kann und letztendlich entscheidet Gott
genau,
aber.
Genau, das war so die eine Perspektive. Dann gab es auch aber Perspektiven, die sagten, sie finden es schwierig vereinbar und das auch wirklich auch... Also Klinikpersonal sagte, sie möchten jetzt hier raus, weil es jetzt so viele Leihmutschaften hier gibt und sie können das nicht vertreten mit ihrem Glauben. Mhm. Oder dann gab es auch Leihmütter.
Wo war da das Problem? Also inwiefern kollidiert das, Leihmutterschaft und Glaube?
Ich glaube, für sie war schon auch nochmal dieser Ausbeutungsaspekt und dass es quasi nicht diese Kommodifizierung des Kindes, also dass es eben sehr stark zur Ware auch wird. Mhm. Und dann der letzte Aspekt, den ich sehr spannend war, sowohl bei den Eizellenspenderinnen, auch bei den Leihmüttern, die dann oft sagten, ja, sie können es ihren Eltern oder ihren Müttern nicht erzählen, weil die würden es verurteilen aus religiösen Gründen und quasi auch als so schmutzig wie der Sexarbeit nahe bewerten. Und jetzt aber sagten, ja, aber am Ende müssen sie ihre eigenen Kinder auch ernähren und deswegen machen sie das eigentlich quasi auch aus einer sehr christlichen Sicht der Nächstenliebe und Fürsorge für die eigenen Kinder. Also es war sehr spannend, wie das in ganz verschiedenen Facetten immer wieder auch aufgetaucht ist.
Also man opfert ein Stück weit den eigenen Körper für eine weitere Schwangerschaft, um die bereits existierenden eigenen Kinder besser versorgen zu können.
Genau.
Was dann aber auch schnell wieder in dieses Ausbeutungsthema reinkommen kann.
Genau, aber gleichzeitig auch sehr stark ein Care-Thema ist, weil es wirklich eigentlich darum geht, die Väter haben die Mütter verlassen, bezahlen keine Alimente. Es ist eine sehr patriarchale Gesellschaft und am Ende sind die Frauen die Hauptsorgetragenden und eben auch müssen schauen, dass sie irgendwie zu einem Einkommen kommen.
Vielen, vielen Dank. Wir sind jetzt mal am Ende erst auf die religiösen Aspekte gekommen. Das ruft danach, dass wir uns nochmal treffen und mit den religiösen Aspekten anfangen. Ja. Vor allen Dingen, weil es wirklich eines der Themen ist, das so komplex ist im Hinblick auf die ethischen, auf die medizinisch machbaren, auf die, wie du sagst, geopolitischen Verhältnisse und dann noch die ganzen feministischen Aspekte. Da gäbe es wahrscheinlich auch noch länger zu sagen. Vielen Dank. Das war ein Podcast der Theologischen und der Religionswissenschaftlichen Fakultät der Universität Zürich. Ich bin zurzeit die Dekanin und freue mich, wenn Sie uns wie immer abonnieren und in 2 Wochen wieder dabei sind. Sie können uns auch sehr gerne auf Instagram folgen, Erleuchtung_garantiert. Ein Dank an Charlotte Decker und an die Podcast-Schmiede und an Andi Gredig. Und ja, bis zum nächsten Mal. Danke. Tschüss.